NDR Info. Echo des Tages.
Es ist Sonntagabend, Sie hören das gemeinsame Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Am Mikrofon ist Tim Krohn. Schönen guten Abend. An diesem Dreikönigstag besuchen wir natürlich das traditionelle Dreikönigstreffen der FDP. Dazu gibt es heute auch unseren Kommentar. Wir gehen der Frage nach, wie regierungsbereit und wie gut oder schlecht die Liberalen denn aufgestellt sind im neuen Jahr. Ebenfalls traditionell und immer am Dreikönigstag geht auch die Vier-Schanzentournee zu Ende. Mehr dazu gibt es im Sport am Ende dieser halben Stunde. Es war übrigens lange Zeit sehr fraglich, ob die Skispringer denn überhaupt springen können heute. Denn Österreich und Bayern versinken förmlich im Schnee. Viele Weihnachtsurlauber sind heute auf dem Rückweg nach Deutschland stecken geblieben. Auch darüber berichten wir im Echo. Außerdem die anstehende Parlamentsentscheidung zum Brexit in London und ein kurzer Ausblick auf die Verleihung der Golden Globes in Los Angeles. Jetzt aber gucken wir erstmal nach Berlin. Denn da gibt es rund um die geklauten Online-Daten von Politikern und Prominenten noch heute noch einige offene Fragen. Bislang ist von rund 1000 Fällen die Rede, in denen im Internet ganz gezielt Kontaktdaten veröffentlicht worden sind. Etwa 50 Fälle davon, so meldet es heute die Deutsche Presseagentur, seien aber schon um einiges gravierender. Da geht es nämlich auch um Privatdaten, um Fotos oder Chatverläufe. Innenminister Seehofer hat heute nach der massiven Kritik an der IT-Bundesbehörde BSI versprochen, bis spätestens Mitte der kommenden Woche alle bis dahin vorliegenden Unterlagen über diesen Datenklau zu veröffentlichen. Cecilia Reible aus Berlin.
Seit Anfang Dezember wurden persönliche Daten von Politikern und Prominenten im Internet verbreitet und keiner hat's gemerkt. Wie kann das sein? Und warum sind die meisten Betroffenen von den zuständigen Behörden nicht gewarnt worden? Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Patrick Schnieder, gehört zu den Opfern. Seine Handynummer wurde öffentlich.
Die Fragen stellen wir uns auch. Es hat offensichtlich fast überhaupt keiner gemerkt. Wir haben in den Medien davon nichts erfahren. Wir sind ja selbst auf solchen Plattformen unterwegs wie Twitter. Auch dort ist es den meisten nicht aufgefallen. Auch darüber müssen wir nachdenken. Warum ist das nicht aufgedeckt worden und warum sind die Informationen so spät geflossen?
Die Kritik richtet sich vor allem an das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI. Dessen Präsident Arne Schönbohm hatte am Freitag mit Interviewäußerungen bei Phoenix für Erstaunen gesorgt.
Wir haben schon sehr frühzeitig im Dezember auch schon mit einzelnen Abgeordneten, die hiervon betroffen waren, dementsprechend gesprochen, entsprechende Gegenmaßnahmen durchgeführt und haben auch ein sogenanntes Mobile Incident Response Team herausgeschickt, um dann dort dementsprechend aktiv zu werden. Von daher gab es schon frühzeitig bestimmte Aktionen.
Gestern ruderte die Behörde dann zurück und erklärte per Pressemitteilung, sie sei zunächst von einem Einzelfall ausgegangen. Von der Veröffentlichung der gestohlenen Daten habe das BSI bis Freitagnacht keine Kenntnis gehabt. Für den linken Innenpolitiker André Hahn bleiben trotzdem Fragen offen, wie er NDR Info sagte.
Wir werden das natürlich ziemlich hart hinterfragen. Es wird ja in der kommenden Woche eine Sondersitzung des Innenausschusses geben. Und da musste das BSI auch Rede und Antwort stehen.
Aufklärung über eventuelle Versäumnisse beim BSI wird auch von Innenminister Horst Seehofer verlangt. Der SPD-Digitalpolitiker Jens Zimmermann ist enttäuscht von dessen Krisenmanagement.
Herr Seehofer hat jetzt, glaube ich, 3 Tage in irgendeinem Kloster in Bayern verbracht. Ich hätte eigentlich erwartet, dass er sich an die Spitze stellt, weil Herr Schönbohm als Präsident ist nun mal ein ihm unterstellter Beamter.
Auch Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann rief Seehofer zum Handeln auf. Der SPD-Politiker nannte es in der Bild am Sonntag empörend, dass gestohlene Daten tagelang im Netz präsentiert worden seien und die zuständige Behörde nichts unternommen habe, um die Betroffenen zu schützen und zu informieren. Die Cyberabwehr sei eine der wichtigsten Aufgaben bei der inneren Sicherheit und werde das in den kommenden Jahren auch bleiben, sagte Oppermann. Das müsse Seehofer begreifen.
Das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, steht also auch heute massiv in der Kritik. Das war Cecilia Reible. Sind alte Traditionen immer wieder neu und immer Anfang Januar. Die Bundestagsgruppe der CSU trifft sich zur Klausur vor bayerischer Gebirgskulisse, das war gestern. Und die FDP, die kommt zusammen zum Dreikönigstreffen in Stuttgart. Im vergangenen Jahr stand da ein Parteichef am Rednerpult, der kurz vorher noch eine Regierungsbeteiligung der FDP im Bund ausgeschlagen hatte. Also den berühmten Satz, es sei besser nicht zu regieren als falsch zu regieren, haben die Delegierten auch heute noch alle im Ohr. Und heute? Christian Lindner hat wieder geredet und er hat versucht, die FDP im Jahr 2019 als koalitionsbereiten Partner zu präsentieren, wenn es denn ein gutes Angebot gäbe. Aus Stuttgart Markus Pfalzgraf.
Regierungsfähig werden. Dieses Motto schwebte über dem ganzen Dreikönigswochenende und FDP-Bundesparteichef Christian Lindner verkörpert diesen neuen Anspruch. Vielleicht auch mit seinem Kleidungsstil. Er trug diesmal auch schon in Gesprächen am Vorabend Anzug und schicke Schuhe, statt Sneakers und Jeans wie in den Vorjahren. Und dann auf der Bühne im Opernhaus das Bekenntnis Lindners zu einem neuen Aufbruch. Und zwar bald.
Auf uns muss dabei niemand warten. Keinem laufen wir hinterher. Aber wir laufen auch eben nicht weg. Wer uns ein faires Angebot zur Erneuerung des Landes macht, der kann zu jeder Zeit damit rechnen, dass wir bereit sind, Verantwortung für dieses Land zu übernehmen, meine Damen und Herren. Zu jeder Zeit.
Die Ära Merkel erklärte Lindner für beendet und deshalb wohl die erneute Offenheit. Aus der FDP-Bundestagsfraktion hört man, dass die Vorbereitungen für neue Gespräche mit CDU und Grünen schon laufen. Und gerade jetzt haben die Liberalen die Umweltpolitik für sich entdeckt. Wiederentdeckt, wie am Rande des Treffens der FDP-Landeschef aus Rheinland-Pfalz, Volker Wissing, meint.
Dass wir an das anknüpfen müssen, und Christian Lindner hat es zu Recht auch gesagt, was einmal Hans-Dietrich Genscher begonnen hat. Er war der erste Umweltminister Deutschlands. Er hat das Thema Umweltpolitik in Deutschland eingeführt. Das waren die Freien Demokraten damals. Und dass wir daran wieder anknüpfen, ist richtig.
Aber bei aller Offenheit in Richtung Grüne und Umweltpolitik warnt die Europaspitzenkandidatin der FDP Nicola Beer vor dem Niedergang der Autoindustrie und davor,
wirtschaftliche Vernunft auf dem Altar umweltpolitischer Idyllen und Fantastereien zu opfern. Nein, liebe Freunde, Wirtschaft und Umweltschutz muss unsere Devise sein. Diese beiden miteinander in Ausgleich zu bringen, und zwar auf der Basis von Technologieoffenheit und nicht das eine durch das andere auszuspielen.
Und der FDP-Fraktionschef in Baden-Württemberg, Hans-Ulrich Rühlke, meint,
das muss Schluss sein mit absurden Fahrverbotsdebatten aufgrund skurriler Grenzwerte.
Kritik an den regierenden Grünen in Baden-Württemberg, wo im Mai auch Kommunalwahl ist. Die FDP will sich weiter abgrenzen, aber gleichzeitig annähern für neue Bündnisse, auch ohne Neuwahlen auf Bundesebene, wenn es nach Lindners Liberalen geht.
Wohin bewegt sich die FDP in diesem Jahr? Ist da noch genügend Platz in der politischen Mitte zwischen Union und SPD und Grünen? Die Freien Demokraten haben in Stuttgart versucht, ihren Standort in der deutschen Politik neu zu bestimmen. Hören Sie dazu unseren Kommentar im Echo des Tages von Alfred Schmid.
Die FDP rüstet sich für ein Jahr mit vielen Wahlen, angefangen bei der Europawahl im Mai bis zu Wahlen für ostdeutsche Landesparlamente im Herbst. Was Christian Lindner als Parteichef in Stuttgart beim Dreikönigstreffen geschafft hat, die Partei einzuschwören auf eine gemeinsame Linie, von Reformen bei Hartz IV bis zu Klimapolitik. Was ich dabei kritisch finde, die FDP prangert etliche Missstände an, die sie selbst als Regierungspartei hätte beheben können. Denn sie war im Bund und auch in den Ländern an zahlreichen Regierungen beteiligt. Nur ein Beispiel, Digitalausbau, für den macht sich die FDP sehr stark. Aber wo war ihre Initiative, als sie an der Verantwortung war? Die Freien Demokraten müssen im Moment dagegen ankämpfen, dass die Grünen an ihnen vorbeigezogen sind, zumindest in den Umfragen. Deshalb will sich die FDP auch irgendwie grün geben, ohne dabei ihre Wirtschaftsfreundlichkeit zu verlieren. Die Botschaft an die Wähler soll lauten, mit uns tut man auch was Gutes fürs Klima. Dafür muss man nicht die bösen Grünen wählen, die ohnehin nur alle umerziehen und mit Verboten entmündigen wollen. Immerhin, etliche Vorschläge der FDP erscheinen sinnvoll. Hartz-IV-Empfänger sollen mehr von ihrem eigenen Vermögen behalten dürfen. Das könnte in der Tat ein Anreiz sein für mehr Eigeninitiative. Denn es scheint absurd, dass Leistungsempfänger praktisch finanziell ausgetrocknet werden, bevor sie Hilfe vom Staat bekommen. Auch sollten Hartz-IV-Empfänger, die arbeiten, den Lohn dafür in voller Höhe behalten dürfen. Das ist bis jetzt nicht so und eine Änderung scheint auch hier sinnvoll. Ebenfalls richtig liegt die FDP meiner Ansicht nach bei ihrer Kritik an der Einsparung von Klimagasen. Nirgendwo ist es so teuer, eine Tonne CO2 einzusparen wie in Deutschland. Und mit neuen Techniken wie Carbonspeicherungen oder mehr Biokraftstoff ließe sich Abhilfe schaffen. Das sind übrigens keine eigenen Ideen der FDP, sondern sie stehen in den Empfehlungen des Weltklimarates. Dessen Grenzwerte strebt Deutschland an, ignoriert aber die Methoden, die er nahelegt. Und die FDP weist zu Recht darauf hin. Die industriefreundliche Politik der Freien Demokraten ist allerdings an vielen Stellen fragwürdig, besonders in Sachen Automobilwirtschaft. Im Autoland Südwestdeutschland kann man leicht Applaus ernten mit einem Bekenntnis zu dieser deutschen Schlüsselindustrie. Aber gerade in Stuttgart, dem Ort der Dieselfahrverbote, scheint es geradezu geboten, diese Industrie stärker in die Pflicht zu nehmen bei der Einhaltung von Schadstoffgrenzen. Insgesamt präsentiert sich die FDP ihren möglichen Wählern auch als Alternative zu populistischen Parteien. Auf die Herausforderungen durch die AfD reagiert sie etwa mit Vorschlägen in Sachen Zuwanderung. Fachkräfte ja bitte, aber es soll auch klarer werden, wer hier bleiben darf und wer nicht. Unterm Strich wird eines klar: Das Stuttgarter Dreikönigstreffen ist immer auch ein Stück Wahlkampf. Das ist okay, aber eins steht ebenfalls fest: Die FDP ist fast überall in der Opposition und da kann sie viel versprechen, solange sie nicht beweisen muss, dass sie es in einer Regierung auch halten würde.
Alfred Schmitz kommentierte. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es sind wahrscheinlich noch 9 oder 10 Tage, dann fällt die Entscheidung. Dann kommt die britische Premierministerin Theresa May nicht mehr drumherum, ihren Brexit-Deal mit der Europäischen Union im britischen Parlament zur Abstimmung zu stellen. Den ursprünglichen Termin dafür im Dezember hatte sie ja schon verschoben, weil ziemlich klar war, sie würde die Abstimmung verlieren. Wie ist das jetzt? Heute hat Theresa May noch einmal in der BBC und in mehreren Zeitungsinterviews für ihren Deal geworben. Anne Demmer aus London.
Theresa Mays Endspurt beginnt. Rund 10 Tage bleiben, um die Abgeordneten von ihrem Deal zu überzeugen. Die Abstimmung darüber soll wie geplant in der Woche ab dem 14. Januar stattfinden, bestärkte die britische Premierministerin im Interview mit der BBC.
We are going to hold the vote. Actually, the debate starts next week, but we will be holding the vote.
In britischen Medien wurde zuvor noch darüber spekuliert, dass May die Abstimmung sogar ein weiteres Mal herauszögern könnte. Ursprünglich sollte über das Abkommen bereits vor Weihnachten abgestimmt werden. Doch die britische Premierministerin hatte die Abstimmung kurzfristig abgesagt, aus Angst vor einer katastrophalen Niederlage. Doch was hat sich seitdem geändert? Konkrete Zugeständnisse kann sie den Abgeordneten auch nach der Parlamentspause nicht bieten. Sie habe mit Vertretern der EU telefoniert, mit Abgeordneten gesprochen. Sie wolle in der nächsten Woche für weitere Absicherungen sorgen. Das betrifft Nordirland. Außerdem soll das Parlament eine größere Rolle bei den Verhandlungen über die zukünftigen Handelsbeziehungen erhalten. Und wir versuchen, weitere Sicherheiten von der Europäischen Union zu bekommen. Doch welche Sicherheiten das sein könnten, bleibt offen. Der Brexit-Sprecher der nordirischen DUP, Sammy Wilson, machte sehr deutlich, dass die britische Premierministerin nicht auf die Stimmen der nordirischen Partei setzen kann, von der Mays Minderheitsregierung abhängt. Wir werden den Deal nicht unterstützen. Wir haben ihr gesagt, hier sind ein paar Dinge, die zu ändern sind. Wenn die EU bereit ist, sich zu bewegen, dann würden Hindernisse beseitigt. Nach wie vor ist der sogenannte Backstop das größte Problem. Dabei handelt es sich um eine Notfallregelung, mit der eine harte Grenze, eine Zollgrenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland verhindert werden soll. Allerdings würde diese Regelung Kritikern zufolge Großbritannien langfristig an die EU binden. Sie fordern eine zeitliche Begrenzung, zu der die Europäische Union allerdings nicht bereit ist. Rund 5000 Labour-Mitglieder fordern währenddessen ihre Partei auf, gegen Mays Brexit-Deal zu stimmen und ein zweites Referendum zu unterstützen, heißt es in der britischen Sonntagszeitung Observer. Einige drohen sogar mit der Kündigung ihrer Mitgliedschaft. Laut einer Umfrage der Queen Mary University in London befürworten 72% der Labour-Mitglieder ein zweites Referendum. Doch der Parteichef Jeremy Corbyn zögert. Er will auf Neuwahlen hinarbeiten. Für ein zweites Referendum hat er sich bislang nie klar ausgesprochen. Der Altlinke gilt selbst als EU-Skeptiker. Aber auch in den eigenen Reihen muss May damit rechnen, dass mehr als 100 konservative Tories gegen ihr Brexit-Abkommen stimmen werden. Laut einer jüngsten Umfrage würden mehr als die Hälfte der konservativen Parteimitglieder einen chaotischen Austritt ohne Abkommen bevorzugen. Die britische Premierministerin warnt, wenn ihr Brexit-Abkommen abgelehnt werde, würde sich Großbritannien auf unbekanntes Terrain begeben.
If the deal is not voted on, as this vote that's coming up, then actually we're going to be in uncharted territory.
Morgen startet eine Kampagne im Radio und in den sozialen Medien, die die Briten über mögliche Auswirkungen eines chaotischen Austritts aufklären soll.
Von London ziehen wir jetzt weiter nach Washington, in die US-Hauptstadt, denn dort vollzieht sich in diesen Tagen ja das immer gleiche Ritual. Politiker mit dicken Aktenordnern unter dem Arm gehen die Treppe zum US-Kongress hoch oder ins Weiße Haus rein, shake hands mit dem politischen Gegner, der Lage angemessen ernste Mienen. Dann zieht man sich zurück, Tür zu, es wird verhandelt, auch heute wieder, dann Tür wieder auf und die Gesichter mindestens so ernst wie zuvor. Man kommt offenbar überhaupt nicht voran bei den Verhandlungen über den Haushalt in den USA. Präsident Trump besteht auf die Gelder für eine mögliche Mauer an der mexikanischen Grenze. Die demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus macht da aber nicht mit. Solange gilt der Shutdown. Immer mehr Regierungsmitglieder und öffentliche Einrichtungen warten auf ihr Geld. Martina Butler berichtet.
Viele Regierungsbüros sind dicht, die Parkplätze leergefegt, die Mitarbeiter sitzen zu Hause. Verdammt, abzuwarten, wann der Shutdown beendet wird. Eine von ihnen ist Rebecca McLean aus dem Ministerium für Wohnungsbau. Wegen des Shutdowns bekommt sie kein Gehalt.
Über Weihnachten haben mein Mann und ich uns hingesetzt und mit einem spitzen Bleistift überlegt, welche Ausgaben sein müssen und welche Rechnungen wir später bezahlen können. Glücklicherweise haben wir Ersparnisse und mein Mann hat Arbeit. Uns geht's besser als manchen anderen. Aber je nachdem, wie lange das Ganze dauert, wird uns das richtig wehtun. Und das ist nicht fair. Viele Amerikaner leben von einem Monatsgehalt zum nächsten. Auch Regierungsmitarbeiter. Manche suchen jetzt Jobs, um sich über Wasser zu halten, die Miete zahlen zu können. Auch Rebecca fängt an, sich ein Sicherheitsnetz zu basteln. Eins, das ihr absolut nicht gefällt, erzählt sie bei CNN.
Das einzige Mal, dass ich mich um Arbeitslosenhilfe beworben habe als Erwachsene, war während Shutdowns. Ich bin dankbar, dass es das gibt, aber ich denke mir, dass ich mich dafür nicht bewerben müssen sollte. Schließlich habe ich einen Job.
800.000 Mitarbeiter der Regierung sind im Zwangsurlaub oder arbeiten ohne Bezahlung. So wie Mike Martinez, der in einem Gefängnis in Devens, Massachusetts, arbeitet.
Wir müssen die ganze Zeit ohne Bezahlung durcharbeiten, ganz egal, wie lange sich die Sache hinzieht. Je länger es dauert, desto mehr muss man Prioritäten setzen. Die Familie ernähren, tanken, um zur Arbeit zu kommen, vielleicht zu Hause heizen und andere Rechnungen werden hinten rüberfallen.
Donald Trump will einem Budgetentwurf nur zustimmen, wenn er 5 Milliarden US-Dollar für den von ihm versprochenen Mauerbau beinhaltet. Das lehnen die Demokraten ab. Sie sind für Grenzsicherung und eine Reform des Einwanderungsrechts. Aber wie das passieren soll, da haben sie eine andere Vorstellung als der US-Präsident. Während Trump eine Mauer für mehr Sicherheit fordert, gefährdet er genau die, kritisiert Tony Reardon, Chef einer Gewerkschaft, die 30.000 Grenz- und Zollbeamte vertritt.
Sie sind sauer, sie haben Angst, sie machen die Arbeit für dieses Land und wissen nicht, ob sie Essen auf den Tisch stellen können. Die Moral ist so weit im Keller, wie ich es noch nie erlebt habe.
Grenzschützer müssen arbeiten, aber sie werden bis zum Ende des Shutdowns nicht bezahlt. Bisher wurden die Gehälter der Festangestellten immer nachträglich bezahlt, doch die vielen Auftragsmitarbeiter gehen leer aus. Und alle müssen das Geld vorstrecken. Jeden Tag geht der bange Blick aufs Konto, wie lange das Geld noch ausreicht, die Kreditkarte noch weiter ausgereizt werden kann, um ihr Leben am Laufen zu halten.
Sie hören das Echo des Tages. Heute ist Sonntag, der 6. Januar. In Los Angeles werden in ein paar Stunden die Golden Globes verliehen. Das ist deswegen so wichtig, weil diejenigen, die dort abräumen, sehr oft ja auch diejenigen sind, die später die Oscars erhalten. Und einer wird jetzt wahrscheinlich sehr aufgeregt an seinem Sakko und an seiner Krawatte herumfummeln. Es ist der deutsche Regisseur Florian Henkel von Donnersmarck. Sein Film Werk ohne Autor gehört nämlich zu den Nominierten. Aus Hollywood, Nicola Markwald.
Die Golden Globes 2019 könnten zur Nacht des Musikdramas A Star is Born werden. Nominiert als bester Regisseur.
Bradley Cooper, A Star is Born.
Als beste Schauspielerin.
Lady Gaga, A Star is Born.
Als bester Schauspieler.
Bradley Cooper, A Star is Born.
Als bester Song.
Shallow, A Star is Born.
Und schließlich geht der bewegende Film auch ins Rennen um den besten Film Kategorie Drama.
And A Star is Born.
In the shadow. In the shadow.
5 Gewinnchancen hat A Star is Born, genauso viele wie der Historienfilm The Favourite, Intrigen und Irrsinn mit Emma Stone, Rachel Weisz und Olivia Colman. Ebenfalls hochgehandelt, Green Book, eine besondere Freundschaft. Die wahre Geschichte über einen schwarzen Pianisten und seinen weißen Chauffeur in den 60er Jahren, gespielt von Mahershala Ali und Viggo Mortensen.
Ich gehe bald auf Konzertreise in den tiefen Süden. Worin haben Sie sonst noch Erfahrung?
Öffentlichkeitsarbeit. Na los, nehmen Sie.
Ich möchte keine Fettflecken auf meiner Decke.
Oh, ich mag keine Fettflecken auf meiner Decke.
Nur ein Film wurde noch häufiger nominiert, die Politik-Satire Weiß, der zweite Mann, über den ehemaligen mächtigen Vizepräsidenten Dick Cheney. Weiß läuft erst im Februar in Deutschland an. Der deutsche Beitrag Werk ohne Autor ist für einen Golden Globe nominiert worden. Das Künstlerporträt von Regisseur Florian Henkel von Donnersmarck hat eine Chance auf den Filmpreis in der Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film. Dort tritt unter anderem auch der hochgelobte mexikanische Beitrag Roma an. Schauspieler Daniel Brühl ist bereits zum zweiten Mal für einen Golden Globe nominiert, dieses Mal für seine Rolle in der Krimiserie The Alienist, die Einkreisung.
Um 2 Uhr morgen früh wissen wir mehr. Dann werden in Los Angeles die Golden Globes verliehen. Die Alpen versinken im Schnee. Gut, es ist Winter, da gehört das schon dazu, aber so viel Schnee in so kurzer Zeit, das hat an diesem Wochenende in Bayern doch zu einigem Chaos geführt. Christoph Dicke.
Die gute Nachricht zuerst. Ein 32-Jähriger aus dem oberbayerischen Lenggries war durch eine Lawine abseits der Pisten am Brauneck verschüttet worden. Doch weil seine Skispitzen aus dem Schnee ragten, konnten die Retter ihn schnell finden und bergen. Der Mann wurde nur leicht verletzt. Für eine 20-jährige Skitourengeherin am Theisenberg im Berchtesgadener Land kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Retter konnten sie zwar aus einer Lawine befreien, doch mussten sie alle Wiederbelebungsversuche schließlich einstellen. Weil es in den Bayerischen Alpen seit gestern rund 70 Zentimeter Neuschnee gegeben hat, hat der Lawinenwarndienst die zweithöchste Warnstufe ausgerufen. Das Hauptproblem ist das in tieferen Lagen einsetzende Tauwetter, das den Schnee vielerorts noch schwerer macht. BR-Wetterexperte Michael Sachwi.
Wir haben nicht nur das Problem mit der hohen Lawinengefahr in den Alpen, sondern in den unteren Lagen, wo Wälder sind, haben wir das Problem, dass der Schnee, der außerordentlich schwer ist, der ein hohes Gewicht hat bei diesen Temperaturen um oder etwas über Null, dass der auf den Zweigen und Ästen lastet und dass viele Äste, aber auch ganze Bäume schon umgestürzt sind, sodass ich davon abraten würde, in die Wälder zu gehen.
Konsequenz auch im Flachland. Bäume knickten unter der Schneelast um, blockierten Straßen und Bahnstrecken. Überall in Südbayern kam es zum Teil zu schweren Verkehrsunfällen. Selbst die Menschen, die zu Hause geblieben waren, hatten teils alle Hände voll zu tun, um Schnee von Vordächern oder Zeltplanen zu schippen. Hans-Georg Weller aus Ebenhausen am Starnberger See.
Ein Nachbarn ist schon was zusammengebrochen. Der hat so eine Pergola-Überdachung, was man halt im Baumarkt kaufen kann. Und die war immer schön und wunderbar. Und jetzt ist halt durch das Gewicht, das Plastik, was oben drüber gespannt ist, und das ganze Gestell zusammengebrochen.
Insgesamt hat der Schneefall inzwischen zwar nachgelassen, doch vorsorglich fällt morgen der Schulunterricht aus, an einigen Orten zwischen Starnberger See und Berchtesgaden.
Soweit also die Schneelage in Bayern. Die Räumdienste dort sind nach wie vor im Dauereinsatz. Genauso wie nebenan in Österreich. Selbst der österreichische Kanzler Wolfgang Kurz war an diesem Wochenende eingeschneit. Und es gibt mehrere Skigebiete, in die im Moment niemand mehr rein oder auch rauskommt. Andrea Bär in unserem Studio in Wien. Wo ist es denn besonders schlimm?
Also besonders schlimm ist es in der Steiermark. Das war schon die letzten 2 Tage so. Da hat es einfach am meisten geschneit und der Wintereinbruch ist ganz, ganz schnell und wirklich in dieser Stärke überraschend gekommen. Etwa 2000 Menschen sollen schätzungsweise durch gesperrte Straßen dort abgeschnitten sein. Und die Polizei oder das österreichische Bundesheer, die mussten sogar ihre Erkundungs- oder Versorgungsflüge einstellen, weil die Sicht so schlecht ist. Aber auch Vorarlberg oder Tirol oder Ober- und Niederösterreich sind betroffen.
Wie hoch ist die Lawinengefahr denn insgesamt? Denn das ist ja das Hauptproblem, oder?
Ja, ganz genau. Also das ist, glaube ich, wirklich das Schlimmste, obwohl nun wirklich, man kann sagen, fast stündlich davor gewarnt wird, dass die Urlauber, die Einheimischen auch beim Skifahren nicht von den gesicherten Pisten abweichen sollen. Die Menschen tun es leider immer wieder. Es hat heute einen Toten gegeben. Ein 26 Jahre alter Skifahrer wurde von einer Lawine erfasst. Das war in Vorarlberg im Skigebiet am Didamskopf. Und es werden auch mehrere Menschen vermisst, die gesucht werden. 2 Schneeschuhgeher, 2 Tourengeher. Also die Lawinengefahr ist das Schlimmste, vor allem wenn es ein bisschen wärmer wird, dann wird es noch gefährlicher.
Es kann ja auch sonst gefährlich werden. Bei Kitzbühel, so habe ich gelesen, da sei ein Reisezug beinahe mit einem umgestürzten Baum kollidiert. Kann da womöglich noch mehr passieren in den kommenden Tagen, weil eben die Schneelast zu gewaltig wird?
Ja, das kann schon sein. Also Züge fahren ja auch nicht, etwa zum Beispiel in Salzburg oder in Tirol, weil es die Oberleitungen erwischt hat. Oder es gibt Verkehrsbehinderungen durch Glätte, durch Eis und Schnee. Das kann natürlich sowohl auf den Straßen als auch natürlich auf den Gleisen sein. Das ist absolut denkbar, dass das weiterhin ein Problem ist.
Genießen die eingeschneiten Urlauber, die jetzt eigentlich zurück nach Hause müssten, das alles noch oder hört man da auch schon viel Unmut?
kann ich Ihnen nicht sagen, da ich nicht dabei bin, aber die Eingeschlossenen, die in Saalbach hinter Glemm waren, in Salzburg, die konnten heute zum Teil jedenfalls den Ort wieder verlassen. Es sollen ja ungefähr die Hälfte davon deutsche Urlauber sein und es gab eben heute Nachmittag die Möglichkeit, in einem begleiteten Konvoi Obertauern zu verlassen oder eben auch hinzukommen. Also man muss ja auch essen oder es könnte ja sein, dass jemand einen Arzt braucht. Man durfte aber nur fahren, wenn man eben Allrad hatte oder Schneeketten und eine Schneeraube ist immer jeweils mitgefahren. Winterreifen natürlich sowieso. Das klingt logisch, aber tatsächlich hat es in den letzten Tagen auch immer wieder Unfälle gegeben, bei denen der Grund Sommerreifen waren.
Das war Andrea Beer in unserem Studio in Wien über die Lage der Skiurlauber im völlig verschneiten Österreich. Vielen Dank für diese Informationen hier im Echo des Tages. Wir bleiben, wenn man so will, genau dort im Tiefschnee von Österreich. Genauer, wir gehen jetzt in den Wintersportort Bischofshofen, denn da geht in diesen Minuten ja die Vierschanzentournee der Skispringer zu Ende und auch die mögen ja solche Wetterverhältnisse nun eigentlich überhaupt nicht. Also wenn permanent Neuschnee in die Spur fällt und man vor lauter Schnee gar nicht mehr die Schanze runter bis ins Stadion gucken kann. Gesprungen wurde aber trotzdem Henrik Glückhoff mit dem Sport im Echo des Tages.
Und ich kann schon sagen, das Springen ist so gerade eben zu Ende gegangen. Und es stand, wie gesagt, das vierte Springen an in Bischofshofen. Den Sieg holte sich heute erneut der Japaner Ryoyo Kobayashi, der sich damit auch den Gesamtsieg sicherte. Und er hat damit alle vier Springen der Tournee gewonnen, erst als dritter Springer überhaupt. Bester Deutscher wurde heute Stefan Leier auf Platz 4, Markus Eisenbichler, der war nach dem ersten, der deutsche Mitfavorit, war nach dem ersten Springen noch Erster, wie der zweite Sprung dann ablief, das hören wir uns jetzt mal an.
Gute Bedingungen für Markus Eisenbichler in der Eisspur, langer Anlauf auf den Schanzentisch zu, Absprung geglückt. Hohe, weite Vorlage, Eisenbichler segelt, Eisenbichler fällt runter, mein Gott, Kobayashi holt den Grand Slam, das ist unglaublich, Markus Eisenbichler, ihn verlassen ein bisschen die Nerven, schade, 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 131,5 Meter, aber der zweite Platz könnte es gerade noch werden, aber Kubacki war jedenfalls gut, Ryoyo Kobayashi triumphiert und Markus Eisenbichler, er entschuldigt sich ein bisschen bei seinen Mannschaftskollegen. Es hat nicht ganz gereicht. Jetzt warten wir auf das offizielle Endergebnis. In Japan wird gefeiert.
Und das zu Recht. Kobayashi gewinnt die Vierschanzentournee und er hat alle vier Springen gewonnen. Noch genau vier Tage, dann startet die Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark. Und so kurz vor der Heim-WM ist die deutsche Nationalmannschaft in guter Form. Die DHB-Auswahl gewann heute das letzte Testspiel vor der WM gegen Argentinien mit 28:13. Thomas Kuss berichtet.
Beim 28:13 Erfolg gegen Argentinien konnte sich die DHB-Auswahl vor allem auf die glänzende Abwehr verlassen. Die ersten 20 Minuten hatte Deutschland vor allem große Probleme im Angriff und führte zur Pause nur knapp mit 9:6. Nach dem Wechsel lief es deutlich besser und das deutsche Team kam immer wieder zu einfachen Toren. Die meisten erzielte der Kapitän Uwe Gernshammer, der 8-mal traf. Bereits vor dem letzten WM-Test hatte Bundestrainer Christian Prokop mit dem jungen Spielmacher Tim Sauton aus Lemgo und überraschend Rechtsaußen Tobias Reichmann zwei Spieler aus seinem Aufgebot gestrichen.
Am Donnerstag eröffnet das deutsche Team dann die WM mit dem Spiel gegen die gemeinsame Mannschaft von Nord- und Südkorea. Wir kommen zum Fußball. Da muss Franck Ribéry vom FC Bayern München seine Beschimpfungen in den sozialen Medien teuer bezahlen. Sein Club hat ihm eine hohe Geldstrafe aufgebrummt. Hintergrund, der Franzose hatte in einem Restaurant ein vergoldetes Steak gegessen und dafür viel Kritik einstecken müssen. Daraufhin beleidigte er seine Kritiker in sozialen Medien heftig, weit unter der Gürtellinie. Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic kündigte heute, wie gesagt, eine hohe Geldstrafe an. Und zum Schluss nochmal zurück zum Wintersport mit einem kleinen Überblick. Beim Vierer-Bob-Weltcup im thüringischen Altenberg fuhren zwei Deutsche aufs Podium. Den Sieg sicherte sich Francesco Friedrich mit seinem Team vor dem Bob aus Lettland. Dritter wurde der Vierer-Bob von Nico Walter. Bei den Zweier-Bobs der Frauen gewann Mariama Jamanka. Die deutschen Rodler holten heute auf der Bahn am Königssee drei Siege. Julia Taubitz siegte bei den Damen, Toni Eggert und Sascha Benneken waren die schnellsten bei den Doppelsitzern, übrigens vor dem anderen deutschen Doppelsitzer mit Tobias Wendel und Tobias Alt. Und auch die deutsche Teamstaffel war heute nicht zu schlagen.
Vielen Dank, Henrik Glückhoff. Mit Handball für Schanzentournee, das war der Sport auf NDR Info und WDR 5. Das war das Echo des Tages. Am Mikrofon war Tim Krohn.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.